Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Kerlo-Kiste, draußen ist es. Grau, trist, traurig, dunkel, aber die Wahnsinnigen sind wieder da. Ein gutes neues Jahr wünschen wir euch. Michael Schulz, die lebende BVB-Legende und meine Wenigkeit.
Ja, ich möchte das auch noch mal persönlich tun, ne? Darf ich das auch noch?
Ja. Naja, natürlich.
Euch allen frohes neues Jahr, dir natürlich auch, Mathis.
Ja, danke.
Ein besseres 2023, ich glaube, da spreche ich für fast alle. Ich habe nur einen einzigen in letzter Zeit gesprochen, der sagte, wieso, das war doch gut, sonst kenne ich keinen. Mhm. Gut. Dann wollen wir mal hoffen, dass es für alle besser wird.
War ein Bayer Leverkusen-Fan.
Es kann sein.
Komm, BVB, wir gehen auch sofort in die Vollen.
Ja. Mensch, da ist was los, du.
Ja, ja. Ich muss im Übrigen, ihr seht mich jetzt wieder nicht, aber der Michael, der kriegte sich jetzt wahrscheinlich wieder nicht ein vor Lachen. Ich muss mal endlich hier irgendwie 30 Kilo verlieren, weil diese Druckluftfeder da in diesem Sessel, in dem ich hier, guck mal, ich bin schon wieder, ich sack hier immer so 30 Zentimeter ab im Studio. Ich weiß gar nicht, was hier los ist.
Ein Zentimeter pro Kilo.
Ach, ey, meine Güte. Wollen wir mal gucken, wie ich das hier über die Runden kriege. Nein, ist es richtig was los bei Borussia Dortmund? Also nach diesem Ausklang vor Weihnachten und vor dieser Elefantenrunde haben wir gedacht, naja, komm, gut, dann wird der Edin es begreifen, dass er ein unfassbar lieber Kerl ist, aber dass er momentan nicht in der Lage ist, diese Mannschaft so zu pushen, dass sie ihm folgt. Also wird er dann seinen Stuhl räumen? Nö.
Wer hat das gesagt?
Nee, ich habe das vermutet. Ach komm, wir hatten auch sowieso vorher schon darüber philosophiert und hatten ja gesagt, also das ist überhaupt nichts, wie immer, überhaupt nichts Persönliches, ganz im Gegenteil. Aber die Mannschaft wird dann einen neuen Impuls brauchen. Naja, aber der neue Impuls kommt ja, oder ist ja gekommen, aber der hatte nichts mit Edin zu tun, sondern Borussia Dortmund hat, im Übrigen, heute ist Freitag, 11.17 Uhr, gerade eben kam die Bestätigung, dass Ian Maaßen jetzt auch verpflichtet worden ist, als Linksverteidiger noch, ne, beim BVB. Und jetzt haben sie mit Sancho und mit Maaßen haben sie jetzt zwei neue Leute geholt, auch wenn es nur Laien sind, ist das eine. Aber da kommen wir auch gleich zu, natürlich ausführlich. Aber sie haben vor allen Dingen auch das Trainerteam verstärkt. Und zwar mit Sven Bender und mit Nuri Sahin. So, Michael, jetzt kommst du, als du das dann mitbekommen hast. Was hast du denn da gedacht, als du das gehört hast?
Ja, erstmal habe ich ja, wie du weißt, oder ja doch, wie ich immer gesagt habe, ich sehe nicht Edin Terzic als das Problem, sondern eben die Spieler. Ne? Punkt, das ist Punkt 1. So, also insofern hat ja auch die Führung eigentlich in diesem Sinne gehandelt. Nur ich meine, das ist so nicht blind weitergehen konnte, war ja auch klar. So, jetzt haben sie sich was überlegt und haben diese beiden Jungs reingeholt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ich meine, Nuri Sahin, wann ist er hier weggegangen? Das ist ja schon einige Jährchen her. Ne? Er ist ein bisschen älter geworden, hat auch viel gemacht zwischendurch. Der hat sich auch als Persönlichkeit entwickelt. Ich weiß es nicht, ja, welche Rolle er da spielen kann. Ich meine, das ist ja definiert worden, dass er im taktischen Bereich und so und da im Training und was machen kann. Und wie gesagt, Sven Bender ist natürlich aufgrund seiner, wie soll ich sagen, Mentalität sicherlich einer, der da eine Rolle spielen soll. Also mal grundsätzlich kann ich das so nachvollziehen. Ne? Mhm. Inwieweit natürlich jetzt dann irgendwelche Kompetenzprobleme auftauchen irgendwann, ja, wenn es nicht so läuft, das wissen wir nicht. Ne? Das ist alles möglich. Ne? Also das ist ja nicht so ein Ding, wo du gleich von vornherein Hurra schreist, aber ich kann es zumindest mal nachvollziehen, ne? Wie der Gedanke ist. Also da bin ich schon irgendwo einer, der sagt, ja, kann man versuchen. Ne? Also das, was passieren muss, war ja klar. Ne? Wollen wir uns noch mal ganz kurz an das letzte Jahr erinnern, das letzte Spiel?
Oh, nee, wollen wir nicht. Nein. Das also, wollen wir gar nicht. Ja. Lass uns sofort bei Nuri Sahin bleiben. Also, der Name ist ja schon vorher gefallen. Ja? Bevor dann klar war, er würde Co-Trainer beim BVB. Da ist der Name ja schon mal gespielt worden. Nicht vom BVB, aber so in der öffentlichen Diskussion. Nuri Sahin könnte Edin Terzic ablösen. Und als ich dann gehört habe, dass er Co-Trainer werden soll, da habe ich gedacht, was ist das denn für eine Idee? Ah ja, gut, dann haben sie ja jetzt, wie Terzic das für Rose war, haben sie ja jetzt sofort den Kronprinzen schon in den eigenen Reihen. Das vereinfacht dann die Trainersuche, wenn es soweit ist. Und das ist nur eine Frage der Zeit, wann Nuri Sahin dann natürlich auch Cheftrainer wird bei Borussia Dortmund. Ich habe gestern zusammen mit den Kollegen der Ruhrnachrichten, also Radio 91.2 und die Ruhrnachrichten, wir hatten gestern unseren 1909 Talk und wir hatten Sebastian Kehl zu Gast. So, und ich habe natürlich Sebastian Kehl damit konfrontiert, dass Nuri Sahin, er soll doch mal ehrlich sein, nur der Schattentrainer ist für Edin Terzic. Und das hat Sebastian Kehl darauf geantwortet.
Ist Nuri Sahin der Schattentrainer für Edin Terzic?
Nein, wir haben jetzt auch nicht Nuri verpflichtet, um irgendwie ein Szenario abzubilden. Das ist überhaupt nicht der Gedanke. Ich glaube, Nuri hat seine Aufgabe von Anfang an auch ganz klar so begriffen. Und das war von Anfang an auch überhaupt kein Thema.
Okay, also Sebastian Kehl sagt, wie das so im Sport üblich ist, im Fußball, nee.
Ja, so. Was soll er sonst sagen?
Ja, ja, dann hatten wir anschließend, hatten wir dann ja noch Nuris ganz, ganz dicken Kumpel Marcel Schmelzer bei uns. Ja, so der beim BVB jetzt aktuell Co-Trainer der U17 ist. Hat mir im Übrigen super gut gefallen gestern Abend. Also ein ganz, ganz feiner Kerl, der sehr aufgeräumt ist, der auch ein super Verständnis hat von Fußball, so wie er sein soll. Also ist auch jemand noch, der an das harte Arbeiten glaubt und an die Emotionen glaubt. Aber auf jeden Fall hat er Nuri Sahin nicht nur als Freund in der Vergangenheit erlebt, sondern er hat ihn auch schon mal als Trainer erlebt, nämlich als er selbst bei ihm hospitiert hat in der Türkei bei Antalyaspor.
Ich saß dort in der Spielbesprechung und ich hatte Gänsehaut wie früher bei Jürgen in den Sitzungen. Ich habe zu ihm danach auch gesagt, so, Ich könnte. Also ich war komplett bereit, ich war sowas von drin und ich habe halt nur hospitiert.
Ja, also Nuri Sahin scheint einer zu sein, mit dem man rechnen muss. Und Schmelzer hat dann auch noch erzählt, es ist unfassbar, wie der sich vorbereitet. Und da geht's nicht nur darum zu überlegen, wie der das Training gestaltet, sondern auch im Vorfeld schon sich zu überlegen, wie er möglicherweise welchem Spieler welchen Impuls gibt am kommenden Tag. Also wirklich total akribisch. Und er ist davon überzeugt, dass Nuri Sahin eine ganz, ganz große Trainerkarriere vor sich hat. Und da er ja nun auch als Profi selbst tolle Station hatte, nicht nur beim BVB war er war bei Real Madrid, er war in Liverpool, er war als junger Kerl bei Feyenoord, Rotterdam, hat hinten raus auch nochmal Werder Bremen kennengelernt. Also da scheint sich doch was abzuspielen beim BVB. Und noch ganz kurz, bevor du dann wieder auch was sagen darfst, mein lieber Michael, ich will ja gar nicht, als er dann die ersten Tage im Trainingslager war in Marbella, habe ich dann mit den Kollegen vor Ort telefoniert, mit unseren Berichterstattern, und die haben gesagt, unglaublich, es gibt nur einen auf dem Platz, der hier momentan Ansagen macht, und das ist Nuri Sahin. Und du hast so das Gefühl, Edin ist stiller Beobachter, greift sich zwischendurch mal hier so ein A-Jugendlichen, so ein bisschen Alibi-mäßig, aber Dreh- und Angelpunkt bei Borussia Dortmund ist ab sofort Nuri Sahin. So, und jetzt du.
Bruder. Ja, da hat der Schmelze ja schon mal das Messer schon mal hinten angesetzt bei Edin, hinten am Rücken, oder? Mit der Aussage, ne? Ja, nochmal, es gibt eine Riesenchance, ja, dass, wenn es tatsächlich so ist, dass sie sich so verständigt haben, gibt es natürlich die Riesenchance, dass er mit dieser Ausstrahlung, die er hat offensichtlich, und seiner hohen Kompetenz da sehr, sehr positiv sich auf die Mannschaft auswirkt. Dann gibt es ja aber auch, wenn es dann läuft, gibt es ja auch eigentlich keinen Grund, das bestehende System zu ändern. Punkt 1. Wenn es natürlich gar nicht läuft, gut, und Edin irgendwann dann mal doch wieder in die Kritik kommt, ich meine, dann haben sie zumindest mal einen dann in der Hinterhand wahrscheinlich, wo sie gesagt haben, gut, da müssen wir nicht nur lange Theater machen, dann machen wir einen Übergang. Das ist alles möglich in der Diskussion. Ich meine, was soll der Kehli sagen? Wir haben ihn geholt, um Edin langsam zu enteiern. Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass sie natürlich idealerweise davon ausgehen, dass die beiden ihre beiden Kompetenzen so einsetzen, dass die Mannschaft eben zum einen durch Sahin, durch seine, muss ich ja sagen, angebliche Art, mit den Spielern umzugehen, dafür für einen positiven Effekt sorgt. Und Sven Bender eben, was vielleicht Mentalität und so weiter und Kampfgeist und dies und das angeht, dass sie da beide Akzente setzen können. Also, wie gesagt, es ist nachvollziehbar. Und was draus wird, das werden wir alles sehen. Ne? Also, ich würde mich da jetzt nicht festlegen. Also, wenn du jetzt sagst, du, pass mal auf, die haben hundertprozentig im Kopf dass sie den Edin irgendwann an Eiern wollen, ja, dann kann ich sagen, ja, das kann sein, ne? Kann alles sein. Wir wissen es nicht.
Ich weiß es nicht, aber ich bin davon komplett überzeugt. Ja. So, ich bin davon komplett überzeugt.
Ich meine, das ist natürlich, wenn ich mal ganz kurz noch sagen, das ist natürlich echt ein Problem, ne? Also, wenn das jetzt nicht gleich halbwegs rund läuft, ne? Ich meine, wir brauchen da nicht drüber sprechen. Ich meine, du gehörst ja auch zu den Journalisten, die da sich äußern in der Öffentlichkeit, ne? über 91.2 und so. Ich meine, das sind natürlich noch ganz andere. Ja, was meinst du denn, was da los ist, ey, wenn Bildzeitung und Kicker und so, die warten doch nur darauf, dass das und dann gibt's natürlich ein Riesentheater, ne? Also wenn das nicht so läuft, wie sie sich da vorstellen, dann kann das ratzifatzi gehen.
Dann kann das ratzifatzi gehen. Ja, ja. Zumal du ja, jetzt mal sagen, sind wir doch mal ehrlich. Also Nuri Sahin war da in der Türkei bei seinem Verein der ungekrönte König, ne? Also Teamchef, ja klar, er muss, glaube ich, noch die ein oder andere Lizenz machen, deswegen auch nur dieses offizielle Teamchef, ja, und deswegen möglicherweise auch jetzt beim BVB diese Co-Trainer-Funktion. Das heißt, du musst ja einen mit dem großen Wisch dann auf jeden Fall noch dabei haben. Aber sie werden sich ja nun sehr intensiv mit ihm unterhalten haben und sie mussten ihm auch was anbieten, ne? So, und du machst ja nicht, bist ja nicht von einem Teamchef Sportdirektor Posten, also schon halb aus dem Management, gehst du dann freiwillig zurück in die Co-Trainer-Riege, es sei denn, du erwartest dir was davon. Nochmal Marcel Schmelzer, und den haben wir natürlich auch gefragt. Sag mal, Marcel, du glaubst auch sicherlich auch, dass es Nuris ganz großer Wunsch ist, den BVB-Cheftrainer-Posten zu machen irgendwann.
Auf mittelfristige, langfristige Sicht mache ich mir da keine Sorgen, dass wir alle Nuri Sahin sehr erfolgreich als Trainer sehen werden.
Bei Borussia Dortmund auch eines Tages.
ist ja sein auf jeden Fall sein großer Wunsch.
Na, siehste.
Jetzt hat er das Messer schon ein Stück reingehauen. Es blutet schon leicht ein bisschen. Ja, das ist eine schwierige Situation. Nochmal, also ich kann die Entscheidung ein Stück weit nachvollziehen, weil es Sinn macht, weil es eigentlich die beiden Bereiche sind, wo die Mannschaft sicherlich Probleme hat. Und das sind gute Jungs, die kennen den Verein, alles gut. Ne? Aber die Problematik, wenn es nicht läuft, die ist brutal. Also da ist ein bisschen Spannung im Programm.
Ja, aber guck mal, also vielleicht geht ja dieses Domino-Steinchen umwerfen beim BVB dann auch gleich weiter. Ne? Wir haben dann ja Aki Watzke in dieser Woche gehabt, der angekündigt hat, sich Ende des kommenden Jahres aus der Geschäftsführung zurückzuziehen und sich schon im Sommer des aktuellen Jahres aus der Zuständigkeit Sport zurückziehen wird. Also offenbar dann ja auch eine Splittung, ja, dieses Postens des Vorsitzenden der Geschäftsführung in Zukunft eben nicht mehr der Allmächtige, ja, sondern einer, der im Prinzip klar der Vorsitzende der Geschäftsführung ist, aber der sich nicht auch noch komplett in die sportlichen Belange mit reinhängt. So, Geschäftsführer Sport wird also gesucht. Und wer macht das dann in Zukunft?
Soll ich jetzt mal was sagen?
Ja, sag doch mal.
Wenn dieses Dominosteinchen umfällt, was heißt, das fällt ja nicht um, das geht ja von alleine, das erste Steinchen, dann wird Kehli doch bestimmt gerne die Geschäftsführung übernehmen. Und Edin Terzic könnte ja auch die sportliche Leitung machen.
Ah.
Meinst du, das ist schon alles abgesprochen?
Meine Güte, guck mal. Und da war ja heute hier mit Tönen jonglieren. Lassen wir doch erstmal Sebastian Kehl zu Wort kommen. Also ein möglicher Nachfolger für Aki Watzke. Was sagt denn Sebastian Kehl dazu?
Das gehört ja auch in so ein Stück weit zu diesem Verein dazu. Ich finde, was ihn gerade auszeichnet, ist gerade in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten und auch immer wieder es zu schaffen, sich zu befreien mit der Kraft, die hier in dieser Stadt herrscht, mit der Kraft um diesen Verein herum. Und das macht mir unheimlich viel Freude. Ich habe wirklich großen Bock darauf, die Geschichte weiterzuschreiben, den Club weiterzuentwickeln.
Da hat er ja noch ein bisschen drumherum geredet und dann habe ich ihn nochmal gefragt, so komm, also ne, deine Bewerbung, die wird doch kommen, oder?
Du wirst dich doch sicherlich um diesen Platz in der Geschäftsführung bewerben, oder?
Bewerbung schreiben werde ich jetzt keins abtippen, aber natürlich kenne ich diesen Club sehr, sehr lange, die handelnden Personen sehr, sehr lange und wir werden Gespräche führen und dann werden wir einfach mal schauen, wie sich die entwickeln.
Wäre das ein nächster logischer Schritt für dich?
Versuchst du es jetzt nochmal? Ja. Ich werde erstmal mit Aki die Gespräche führen.
So.
Du bist ja wie Markus Lanz, ey. Du bohrst ja, das ist ja unfassbar. Und der arme Kerl antwortet auch noch, du.
Ja, ja. Das manchmal hilft es ja, wenn man sich ein paar Tage kennt. Du antwortest mir ja auch.
Ja, reingekommen. Ja, klar. Ich meine, das ist, es ist alles möglich, ne?
Ja.
Nur, das ist ja alles so ein bisschen so alles rosa-rot. Ja, ach komm, wenn Aki Watzke geht, dann kommt Kehli. Ja, und der Edin, ja, der ist, den mögen wir auch alle leiden. Der wird dann sportlicher Leiter. Und ach, Nuri ist dann Cheftrainer, Sven Bender, Co-Trainer, super. Ja, das wäre natürlich ein Träumchen, ne? Wenn ja, alles so klappen würde und alle zufrieden wären. Ne?
Aber, richtig, aber.
Es sind in letzter Zeit ganz wenig Träume in Erfüllung gegangen.
Das ist nämlich genau das Problem. Richtig. Ja. Das ist nämlich genau der Punkt. Ja, also dafür muss der BVB jetzt aber auch mal in der im neuen Jahr in der Rückrunde richtig Gas geben. Dafür muss es endlich sportlich wieder richtig rappeln, weil ansonsten würde das Renommee von Sebastian Kehl und von Edin Terzic unter Umständen weiter Schaden nehmen. Ja, jetzt haben sie sich verstärkt mit Jadon Sancho und Ian Maatsen. Das muss auch funktionieren, nachdem ja andere Transfers bisher überhaupt gar nicht funktioniert haben bei Borussia Dortmund in dieser Saison. Also da muss natürlich auch schon einiges zusammenkommen. Ne? Also es kann eine Eigendynamik annehmen, es kann jetzt richtig gut werden, zumindest noch versöhnlich werden. Aber wir wollen nicht hoffen, dass dann irgendwie morgen Abend auf einmal in Darmstadt ganz andere Glocken läuten.
Kann richtig gut werden, hast du das eben gesagt?
Ja.
Ich habe ja nach diesem Mainz-Spiel habe ich ja eigentlich die Schotten dicht gemacht. Ich konnte es einfach
nicht mehr sehen.
Nicht mehr. Es wurden ja auch Stimmen laut in unseren Kommentaren. Der Lars Gottschalk, na, ihr müsst doch nach dem Kackspiel gegen Mainz einen Podcast machen. Nein, ich wollte nach diesem Mainz-Spiel und du ja auch nicht nichts mehr machen.
Nein.
Nichts. Ja. Und ja, ich höre auf zu tippen jetzt. Stefan Ziegler sagt auch, bitte, lange soll keine Tipps mehr abgeben. Ja gut, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Also nochmal, du sagst jetzt Hoffnung, aber guck mal auf die Tabelle. Ich meine, es sind 6 Punkte. Wir haben ja noch Glück gehabt. Leipzig spielt auch noch in Bremen unentschieden. Es sind 6 Punkte plus Torverhältnis. 7 Punkte Vorsprung im Grunde von Leipzig, wenn man es genau nimmt. Ja.
Ja.
So. Und da müssen wir noch sagen, wir noch Glück gehabt bei der ganzen Geschichte, dass die Darmstädter, gegen die wir übrigens am Wochenende spielen, gegen Hoffenheim noch einen Punkt geholt haben. In Hoffenheim 3-3. Ne? Dadurch sind die nur noch nämlich 3 Punkte hinter uns. Ja, und Eintracht Frankfurt auch 3 Punkte und Freiburg auch 3 Punkte.
Mhm.
So, da müssen wir sagen, überleg mal, Heidenheim schlägt Freiburg am 16. Spieltag. Ja? Wenn das nicht gewesen wäre, hätten die übrigens auch schon 27. Ja? Also, das ist sowas von eng nach hinten auch noch so. Ja? Ich rede jetzt nicht nach von vorne nur. Also, das ist eine ganz harte Nummer. Also irgendwie, ich weiß nicht, weißt du, da muss jetzt aber fast alles zusammenpassen, dass das Richtung Champions League geht. Ne? Ich meine, das muss man sich nochmal, also ich kam nicht drum rum, das vielleicht nochmal jetzt uns allen vor Augen zu führen, dass das ein richtiges Programm ist,
richtig, was
da auf die Jungs wartet. Ne? Und richtig, nicht so, nicht ein bisschen besser und schauen wir mal und so weiter. Das muss von Anfang an losgehen, das Ding. Ne?
Das muss von Anfang an losgehen. Es sind aber machbare Aufgaben für Borussia Dortmund, sowohl in der Liga jetzt zum Auftakt, als eben dann auch in der Champions League. Ne? Also auch da könnte der BVB ja durchaus noch ein bisschen was reißen, ne? Also da muss ja jetzt keine Endstation sein. So, und dann kommen wir mal zu den Reaktionen, die es ja jetzt gegeben hat. Sie wissen, was die Stunde geschlagen hat. Sie wissen, dass sie auf der einen Seite Verletzungssorgen haben, aber auf der anderen Seite.
Oh,
was hast du Schönes? Die besten Hits bei dir am Telefon oder was?
Mein Telefon.
Ja, hast du da eben noch die Weihnachtsplaylist? In der Zwischenzeit rede ich einfach mal weiter.
Ja, nein. Schon aus.
Nee, da fängt schon los. Geh doch endlich mal ran, wenn deine Mama.
Nein, anruft. Das
meine,
ist schon meine Mutter.
Meine.
So. Nee, du lachst wirklich. Ich habe mir ein schönes Paket geschickt.
Ja,
mit eigenen Bio-Zitronen vom Mittelmeer.
Ja, das ist geil. Das schickst du mir nie.
Ja, mach ich. Ich habe noch 2, bringe ich dir mit nächste Woche.
Ja, mach das mal. Also, der BVB weiß, was die Stunde geschlagen hat. Der BVB weiß, wie wichtig auch finanziell natürlich diese Champions League Qualifikation ist. Ansonsten hätten sie jetzt nicht gesagt, wir holen uns noch einen für die linke Seite und wir holen uns auch noch Jadon Sancho zurück.
Ja, da haben wir noch so ein Thema.
Ja, hat ja bisher eigentlich in den seltensten Fällen geklappt, ne, mit diesen Rückholaktionen.
Ja, das ist das eine.
Richtig, ja. So, mit Hummels hat es geklappt, ja, zum Beispiel. Also das war eine feine Idee. Mit Herrn Götzer war das nicht so dolle, mit Herrn Kagawa war das nicht so dolle. Ne? Aber mit
Nuri, haben Sie nicht Nuri auch noch zurück?
Mit Nuri war sportlich auch nicht, dann nicht mehr so dolle.
Ja, ja.
Aber jetzt mit Jadon Sancho.
Ja, erzähl. Da haben wir das gleiche Ding. Das gleiche Ding. Ja. Ja. Also ich mag mich jetzt täuschen, ne, weil es ist schon ein paar Jahre her, dass er weg ist. Ja. Aber kann es sein, dass ich damals gesagt habe, boah, ey, für das Geld, ja, da weißt du, was wir machen konnten. Ne? Also das soll jetzt nicht heißen, dass er schlecht war, aber er hat ja auch so ein paar Dinge da schon, damals schon, oder?
Ja, du lachst jetzt? Ja, nein, ne? Natürlich.
Ich meine, du kennst mich ja, ich bin ja so ein Typ, wie nochmal, ne? Also wenn ich Profi bin und da spiele, dann muss ich 100% geben. Und er hatte auch so ein bisschen diese Problemchen damals, ne? Das ein oder andere Mal zu spät und so. Ja. Also er war nicht Dembélé, aber auch in so bestimmten Spielen, aber er hat natürlich auch, muss man ja sagen, eine tolle Quote gehabt. Ne? Muss man, ich meine, 137 Spiele für BVB, 50 Tore, 64 Vorlagen, also er hat schon abgeliefert. Aber trotz allem, ich glaube, ist das so? Kannst du dich erinnern, dass ich gesagt habe, ja gut, also für das Geld, dann geh, oder ich glaube ja, ne?
Also bei Jadon Sancho ist es ja so, du hast ja vollkommen recht, also er hat jetzt nicht unbedingt zu Beginn seiner BVB-Zeit überzeugt mit einem geregelten Lebenswandel.
Ja, genau.
Doch, das war geregelt. Es war geregelt, ungeregelt.
Ja, genau.
Ja, also so nach dem Motto, die Nächte an der PlayStation durchgezockt, ja, komplett übermüdet zum Training gekommen, auch gerne mal zu spät. Ja, zwischendurch mal das goldene Steak bestellt. Ja, all diese Geschichten. Ach, ja, all diese Geschichten. Aber man muss sagen, hinten raus, bevor er dann gegangen ist, war er deutlich konstanter. Wirkte er gereifter, also auf jeden Fall gereifter und war eigentlich sportlich aus dieser Mannschaft überhaupt nicht mehr wegzudenken. So, da hatte ich das Gefühl hatte ich. Insofern fanden wir beide das damals schon sehr schade, sportlich gesehen, dass er dann gegangen ist, aber es war natürlich ein doch sehr, sagen wir mal, gutes Angebot, ein lukratives Angebot.
Ja, das
Angebot.
War lukrativ, ja, es musste der Verein machen, also also nochmal, ich habe dir das nicht weggewünscht, ja, wie es vielleicht bei Dembélé der Fall gewesen ist. Also nochmal, er war jetzt keiner, der jetzt da irgendwie ein Riesentheater gemacht hat, aber für die Riesenkohle damals haben wir, glaube ich, gesagt, ja komm, also das ist jetzt nicht so, dass es nicht weitergeht. Ne?
Genau.
Also das wollen wir mal so festhalten. Ja, gut, dann hat er aber, und jetzt kommt es natürlich, beim ManU überhaupt nicht performt. Ne? Also das war sehr überschaubar. Und dann diese Geschichte da mit dem Theater, mit dem Trainer und der Suspendierung, jetzt hat er nicht gespielt die ganze Zeit. Das kann man nicht so einfach abtun. Ja? Also ich meine, das ist, der ist jetzt 23.
Mhm.
Hat ja offensichtlich da auch ein bisschen Probleme gehabt bei ManU.
Ein bisschen?
In dieser Hinsicht. Ja, in dieser Hinsicht auch. Ja.
Ein bisschen.
So.
Der hat im August das letzte Spiel gemacht.
Ich weiß. Ich weiß, was da passiert ist. Deswegen, also erstmal, du hast ein halbes Jahr nicht gespielt. Ne? Okay, du bist ein halbes Jahr nicht verletzt gewesen, aber ein Riesenunterschied ist das nicht. Ja, da spielt dir unheimlich Spielpraxis fehlt da. Und ich meine, was das für die Psyche bedeutet, ist natürlich auch klar. So, jetzt kommt er an und er hat ja nur verkündet, ne, dass er wieder wie zu Hause und ein besonderes Verhältnis zu den Fans und so weiter. Das kann man mal kaum glauben, wenn man merkt, dass sie beim nächsten Angebot für viel Geld schon wieder weg sind. Aber das nur am Rande. Das ist nun mal der Zahn der Zeit. Ja, also er ist wieder da, er freut sich. Gut. Auch da sind wir bei dem gleichen Ding wie mit Nuri Sahin und Bender, ne? Und Sven Bender. Das kann riesig werden, ja. Wenn er tatsächlich das so sieht, wie er es sagt, ja, dass er es auch so wahrnimmt, dass es eigentlich mit 23 muss er fast die letzte Chance ist, also nochmal richtig einen Sprung zu machen, was ihm bei ManU nicht gelungen ist. Ja. Ich meine, wie gesagt, man kann immer mal auch so Phasen haben, das kann alles sein. Also das muss er schon verinnerlicht haben. Und nicht wiederkommen und sich, sag mal, in so einer Wohlfühloase befinden, weil sie dann mal, ach, das wird alles viel schöner, viel früher und so weiter. Und das ist meine Sorge, ne? Also, dass das auch passieren kann. Und dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Weil du hast ihn ja in der Mannschaft, ne? Und wenn es nur fürs halbe Jahr ist. Also, wenn er nicht performt, und dann kriegt er definitiv wieder schlechte Laune. Dann hast du noch einen in der Mannschaft, ja, der er eine negative Ausstrahlung hat. Ne? Und das ist, ich meine, ich glaube, die haben ja einige mittlerweile, die eine negative Ausstrahlung haben. Und in dieser Konstellation sollst du dann diese, ich sag mal, 6 (7) Punkte aufholen. Ne? Das ist natürlich,
ja.
Das kann alles super werden, nochmal, ja, wenn der performt, wenn er sich zusammenreißt, wenn er merkt, dass er Scheiß gebaut hat, dass er jetzt nicht mal komplett ändern muss, was heißt komplett, aber dass er einiges ändern muss, dann kann das eine Riesennummer werden. Mhm. Ne? So. Und dann geht's aber weiter. Was ist denn dann? Wenn der eine Riesennummer wird, ja, meinst du, dass der dann nichts anderes zu tun hat, als nächstes Jahr unbedingt beim BVB zu bleiben? Da kommen doch wieder irgendwelche Vereine, die vielleicht noch geiler sind, oder sein Verein will ihn nicht wieder abgeben, oder das ist ja natürlich ein Risiko, ne?
Das ist so, definitiv. Ja. Richtig, aber ich meine, die Engländer, die haben ihn mit nicht gerade freundlichen Worten verabschiedet, die englische Presse, ja, die haben gesagt, pass mal auf, hier, also unfassbare Enttäuschung, verschwendetes Talent, ja, wie kann man nur, und auf Wiedersehen haben sie ihm quasi hinterhergerufen. Das ist wirklich, also ich bin wirklich,
also nicht adieu.
Nee, goodbye. Ja, ja, genau, goodbye. Oder wahrscheinlich eher auf nimmer Wiedersehen. Genau. Sebastian Kehl, den wir ja gestern, wie gesagt, bei uns hatten, ich empfehle euch dann mal zu gucken, 1909, der schwarz-gelbe Talk, findet ihr bei YouTube oder findet ihr auch auf radio91.2.de. Das Real Life heißt es ja, so schön, das Video. Hat natürlich auch über Sancho gesprochen und er sagt, ey, glaubt es mir, das Funkeln in den Augen ist da, der Junge fühlt sich wahnsinnig glücklich, der ist unglaublich stolz darauf, das war sein ausdrücklicher Wunsch, er hat das mit aller Macht forciert, er wollte ausschließlich zu uns, nirgendwo anders hin, und wir glauben daran, wir glauben an diese Chance und wir sind fest davon überzeugt, dass er natürlich seine Zeit braucht, aber dass er sich hier ruckzuck wieder zu toller Stärke aufschwingen kann. So, sind wir mal gespannt. Ich meine, ich war mit Marcel Schmelzer anschließend noch darüber ein bisschen philosophiert. Er sagte, wisst ihr, was das der Vorteil ist bei Jadon Sancho? Das ist ein Offensivspieler. So, das heißt, ein Offensivspieler, wenn du den zurückholst oder wenn er noch nicht wieder bei 100% ist, ist nicht ganz so schlimm. Den kannst du auch mal für 20 Minuten reinschmeißen in so ein Spiel und der kann da was bewegen. Bei einem Defensiven ist es anders. Der Defensive muss im Prinzip schon über das gesamte Spiel funktionieren. Aber bei so einem Offensiven, der was Besonderes kann, kann man dieses Risiko eingehen. Sind wir mal gespannt, ob das so kommt.
Ja, da können wir wirklich gespannt sein. Na? Ja, also nochmal, wir wollen ja positiv ins,
ne?
Wir wollen
ja
positiv ins Jahr gehen.
Ne? Na sicher.
Klar, also nochmal, und also eins muss man ja ganz klar sagen, also für das Geld musst du es eigentlich machen. Also
siehste.
Das ist ja eine super Chance, das muss man ehrlich sagen. Nur das Problem ist, wenn, habe ich ja gerade schon gesagt, wenn er riesig performt, dann war es das nach einem halben Jahr, dann ist er nämlich wieder weg. Ja. Und das andere hatte ich schon gesagt, wenn das nicht passiert, dann gibt's natürlich, dann wird er natürlich in seinem in seiner Selbstwahrnehmung ja noch weiter in die Tiefe sacken.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass er der Typ ist, der das nicht zeigt. Ne? Also das könnte dann, wie gesagt, nochmal ein Problem
geben. Dann wird er ein psychisches Problem bekommen, was er ja wahrscheinlich eh schon hat, und wird daran sehr zu knacken haben. Also freuen wir uns doch erstmal. Ich gehe auch davon aus, weil den Kader, Pressekonferenz ist gleich erst. Vielleicht sagt Edin, nein, das ist viel zu früh und den nehmen wir nicht mit, aber Sebastian Kehl wollte es gestern nicht von der Hand weisen, dass es möglich ist, dass der schon mit direkt nach Darmstadt fährt.
Ja, da bin ich auch bei Schmelzer, muss ich sagen. Ne?
Ja.
Ja, warum denn nicht? Also beim Offensiv, was soll der also.
Ja, du hast vor allen Dingen, Adeyemi ist verletzt. Ja, Duranville ist noch nicht wiedergekommen.
Benzebaini ist auch verletzt.
Benzebaini
ist beim Afrika Cup.
Der ist beim Afrika Cup.
Alle auch.
Ja.
Metscher ist verletzt.
Ja,
ja.
Julian Wilson ist verletzt.
Ja, das ist der einzige.
Deswegen auch Ian Marzen. Mal gucken heute. Ne, vielleicht also Abschlusstraining macht er mit bei Borussia Dortmund. Nehmen Sie den sofort mit. Aber Sie haben eigentlich gar keine andere Wahl. Sie haben ja keinen für die linke Seite. Jo, also Michael, es wird ein sehr interessantes Jahr und es wird vor allen Dingen wirklich ein sehr interessanter Auftakt. Ne? Also wie wir schon gesagt haben, der BVB hat sich jetzt ein neues Kartenhaus gebaut. Ja, so, Terzic bleibt, bekommt Co-Trainer, die haben verschiedene Aufgaben. Der eine soll offenbar ganz massiv sofort eingreifen, soll die Mannschaft wachrütteln, soll ihr neue Impulse geben. Der andere ist wahrscheinlich eher für die Chemie in der Truppe noch ein bisschen zuständig. Ja, Kehl denkt vielleicht an diese Watzke-Aufgabe, hofft, dass seine Transfers Sancho und Marzen ein besseres Licht auf die gesamte Transferpolitik dieser Saison Saison werfen und Edin Terzic soll sich irgendwie in die Sommerpause retten, um dann einen anderen Posten zu übernehmen. Kann alles gut gehen, kann aber auch krachend scheitern.
Ja. Das ist für mich das ganze Spektrum gefragt. Ich meine, also eins muss man ja sagen, es bleibt immer spannend beim BVB.
Ja,
das
ne?
Ist, also das ist, ja, das ist klar. Ne? Also das, schon, also ich meine, das macht schon irgendwie Lust. Ne?
Ja, klar.
Da, aber man hat aber jetzt irgendwie so auch so ein bisschen, also weißt du, du hast es auch so, so ein ungutes Gefühl nach den Erfahrungen
der letzten Jahre. Ja, vor allen Dingen, wir haben ja gehört, dass der Niklas Füllkrug da aus Marbella humpelt zurückgekommen ist. Und der Allaire ist dann hast du ja auch schon, wer soll denn dann die Tore schießen?
Sancho.
Ja, aber der soll ja flanken.
Ach so, ja gut, der hat 50 Tore geschossen.
Siehste.
Bei BVB in seinen 37 Spielen. Also ja, da, der kann schon das Tor treffen.
Okay.
Ne? Ja gut, das müssen wir alles sehen. Das ist eben eine Verletzung gehört dazu. Ja, aber ja, das sind alles so. Ja, diese Problematik, diese Ausstrahlung des Kaders. Ne? Das sind Risiken wieder. Ne? Das ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, boah super, da kommt einer. Und oh, der reißt das alles. Das ist eben der Nachteil, wenn du nicht 100 Millionen für irgendwelche Leute hinlegst, ne, ja. wie Bayern. Ne, es besteht immer eine Gefahr. Ne,
das ist richtig.
Aber gut, es besteht aber auch eine Riesenchance.
Ne? Siehste. Also,
wir erinnern uns gerne an das letzte Jahr,
ja.
Als man ja auch zum Neustart eine Riesenserie hingelegt hat. Und ja, das ist das Einzige, was uns bleibt. Ne?
So soll das sein.
Denke ich.
Ja, dann lass uns doch genauso optimistisch in dieses Wochenende starten und wir sprechen uns dann schon nächste Woche wieder und sind schlauer und werden sagen, boah, ey, dieser Einstand, Traumeinstand von Jadon Sancho, wie er das Ding vorbereitet hat und dann selbst noch den Deckel drauf gemacht hat. Ne?
Aber Entschuldigung, aber das ist nicht so, merkst du selber, dass wir über den Gegner Darmstadt überhaupt nicht gesprochen
haben? Warum auch?
Ja, soll ich dir mal sagen, warum?
Ja.
Weil es in diesem Jahrtausend gegen Darmstadt 4 Spiele gegeben hat. Ne?
Mhm.
Und das waren 2 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage.
Mhm.
Und das letzte Spiel gegen Darmstadt war eine Niederlage. 2-1.
Mhm.
Damals Darmstadt 18. Wie dieses Mal.
Mhm.
Der BVB damals 4. Gut, heute 5.
Ja, siehst du, das ist doch mal ein Unterschied, ein gravierender Unterschied.
Ja. Der BVB hat 2-1 verloren. Du erinnerst dich?
Ja, klar.
Und weißt du, ich habe nochmal geguckt, weißt du, wer dabei? Reus war dabei von Dortmund und Holland noch von Darmstadt. Ne? Also sind noch tatsächlich 2, obwohl das schon fast 7 Jahre her ist, das Ganze. Ne? Also, Darmstadt, das letzte Spiel, du erinnerst dich, dann haben die da ein riesen Ding gemacht. Ne? Die haben 3-3 gespielt.
Mhm.
In Hoffenheim. Ne? Also, das ist nicht so, dass das ein Selbstgänger
ist. Nee, definitiv
nicht. Du hast jetzt auch gar nicht von gesprochen von diesem Spiel. Das ist wieder so ein Ding, wo du sagst, ja, jetzt können sie mal gleich zeigen, ne? Was
das, aber, ja, angeht, aber, ne? Aber es nützt ja, also du hast ja vollkommen recht und danke auch für den Hinweis, aber es geht eigentlich wirklich jetzt nur darum, dass diese Truppe verdammt nochmal jetzt ihre Leistung abruft. So und sich auch von Rückständen, siehe Testspiel da im Trainingslager.
Ach ja gut, also das Ganze vergessen.
Ich weiß.
Also hier auch Che Guevara hatte ja auch geschrieben, ja jetzt wie soll das weitergehen? Testspiele, Fehlpässe, körperloses Escort-Fußball, das ist ja schlimmer als vorher.
Mhm.
Also sowas in diese Vorbereitungsspiele, das weiß ich aus Erfahrung. Ja, da lege ich 0,000 Wert, weil du weißt nicht, wie die trainiert haben, ob die schwere Beine hatten, ob die Trainer vielleicht sogar vorhatten, die ein bisschen schlecht aussehen zu lassen, in Anführungsstrichen, ja, damit dieser Kampfgeist nochmal ein bisschen vorher hervorgehoben wird für das erste. Das weiß man alles nicht. Ja, also das interessiert mich 0,0.
Ja.
Aber was mich natürlich interessiert, ist, ob sie dieses Darmstadt-Spiel auch tatsächlich als so wahrnehmen, nicht als die hauen wir weg oder so locker, ja, die werden sich den Arsch aufreißen. Die
richtig, Darmstädter, ne? Richtig.
Ja. Das sind nicht nachher wieder St. Paul, wir waren überrascht, wie die gekämpft haben.
Genau. Eins dürfen wir heute nicht vergessen, mein Lieber. Eigentlich mehrere Dinge. Weiß ich nicht. Also wir könnten über Franz Beckenbauer noch sprechen.
Ja, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Ich hatte den ja. Der hatte mich ja als, soll ich dann noch ganz kurz was zu sagen, oder?
Ja.
Der hatte mich ja als Erster zur Nationalmannschaft eingeladen damals. Bei dem hatte ich, glaube ich, zwar nie gespielt, aber 2 Lehrgänge mitgemacht.
Mhm.
Und das war echt, ich meine, man hört es ja und sieht es ja im Fernsehen, diese Kommentare, dass das so ein besonderer Mensch war. Er ist wirklich, das war, Boah, als ich den das erste Mal da sah, ich zur Nationalmannschaft gekommen bin, ich meine, Nationalmannschaft das erste Mal ist ja sowieso schon ein bisschen aufregend. Und dann dieser Franz Beckenbauer, ey, ich habe das Gefühl, dass ich in leicht gebückte Haltung zu ihm gegangen bin, ja. Das war, hatte wirklich eine unglaubliche Ausstrahlung, ne? Und dann vorm Spiel, ja, geht's raus, spielt's Fußball. Ja, das hat er wirklich gesagt. Aber, geht's raus, spielt's Fußball. Ja, und dann noch eine, dazu noch eine Geschichte. Also, ist wirklich ein toller Mensch gewesen, muss ich sagen. Dann, ich erinnere mich, dass wir uns, ja, weiß ich, 2000, ich glaube, es war bei der WM oder irgendwann, war er in Dortmund und ich war auch im VIP-Raum und war da umzingelt von irgendwelchen Autogrammjägern und Dings und dann ich stand so im Abseits und ich hätte den nie angesprochen, weißt du, weil, nochmal, ich habe eine unfassbare Ehrfurcht vor dem Mann gehabt. Und dann sah er mich und ließ alle stehen und kam zu mir und Michael, wie geht's? Und ich dachte, er kennt mich gar nicht mehr nach, weiß ich, 15 Jahren. Also wirklich, ehrlich, ein toller Mensch und ein toller Fußballer. Ach ja, also jetzt wird mir schon wieder ganz, kriege ich wieder Gänsehaut.
Das glaube ich.
Ja, es ist tragisch, es ist traurig.
Auch wie es dann geendet ist, ne?
Ja, ja.
Definitiv. Also ich habe ihn auch, also meine Güte, ich habe ihn mal am roten Teppich irgendwie vom Fußballmuseum erlebt. Ich habe ihn bei der WM 2006 als Journalist erlebt. Aber genau das, was du sagst, ne? Ein Mensch, der sich selbst, er wusste, was er erreicht hat, er wusste, welchen Stellenwert er hat, aber er hat das niemals raushängen lassen. Und er ist immer ein ganz normaler Typ geblieben, der auch auf alle zugegangen ist, der alle Autogrammwünsche erfüllt hat, der sich für jeden eine Zeit genommen hat. Das war wirklich schon sehr, sehr bewundernswert. Einer seiner Weggefährten beim FC Bayern München feiert heute noch Geburtstag. Ottmar Hitzfeld wird heute 75. Ja. Auch noch so eine Trainer Geschichte.
Übrigens auch.
Ne? Selbstverständlich dein Trainer, das weiß ich doch. Ja. So, also es war dein Trainer und es war jemand, da bin ich als ganz kleiner Anfänger, ja, zum Sportjournalismus gekommen, hatte vom BVB gar keine Ahnung. Mein damaliger Sportchef Olli Müller brauchte jemanden und ich stand da durch Zufall da im Büro, sagte, hast du Ahnung vom BVB? Ich sagte, nee, okay, gehst du trotzdem hin. So, und dann muss ich dann mit solchen Gestalten wie dir, muss ich dann irgendwie Interviews führen. Das war sehr lustig. Und du warst doch immer total einfach im Umgang.
Wieso sagst du, ich hatte keine Ahnung vom BVB?
Nein, aber ich weiß doch, wie ich mit diesen Großen der BVB-Berichterstattung dann irgendwie zum täglichen damals ja noch quasi, ne, zum täglichen Pressegespräch bei Ottmar Hitzfeld stand, ne? Also ob das Bildkollegen waren, aber hier Rundschau, Ruhrnachrichten, Watz etc. Aber dieser Ottmar Hitzfeld, auch der, ne, meine Güte, ich kam da mit Anfang 20 fast wie so ein kleiner Schülerpraktikant und er hat mich wirklich behandelt wie alle anderen. Also auf Augenhöhe, das war großartig. Ja. Also,
absolut. Also ja. auch Ottmar Hitzfeld, auch wirklich. Also
ja.
Großartiger Typ, dem habe ich auch ganz viel zu verdanken natürlich. Also das war ja damals schon auch innovatives Training. Also echt ein super Trainer, ja, keine Frage.
Dem
also,
wünscht man nur das allerbeste.
Allerbeste. Gesundheit vor allem, alles andere hat er, glaube ich, in der Schweiz. Dann.
Ja, er ist ein ganz feiner Typ geblieben. Ja. Geadelt hat er mich, als er mir mal auf einem Geburtstag von Michael Mayer das Du angeboten hat. Da bin ich heute noch stolz drauf. Und
so weit ist er mit mir noch nicht gekommen.
Na, siehst du?
Obwohl ich jetzt auch bei Michael Mayer auf dem Geburtstag war, aber war er nicht da. Ne? Schade.
Also ihr merkt, es ist einfach immer wieder wunderbar, sich mit Fußball zu beschäftigen. Das ist eben genau das, was uns so viel Freude macht. Ja, dass es dann zwischendurch mal knirscht, dass es schräge Geschichten gibt. Aber wir haben uns immer was zu erzählen und es hat einfach was Verbindendes. Ne?
Absolut, da bin ich ganz bei dir.
So soll das sein. Also, freuen wir uns auf das Wochenende. Und wir sprechen uns kommende Woche wieder. Dann bringst du mir eine Bio-Zitrone mit, wenn sie nicht längst komplett verschrumpelt ist. Ja. Und wir wünschen euch nur das Allerbeste. Macht's gut.
Ja, das mache ich auch. Alles Gute, schönes Wochenende. Hoffentlich, ich tippe nicht.
Nein,
ich gebe auch keine Prognose ab. Nein, gut, wir sehen uns.
Bis dahin, Woche. Macht's besser.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?